zum Predigttext, der heute angegeben ist im Perikopenkalender. Ich hatte erst überlegt, ob ich ihn wirklich nehme, da ja vor einiger Zeit Johannes Wilde schon mal, das ist schon länger her, darüber gepredigt hat. Benjamin hat sich in der Bibelstunde auch damit schon befasst. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Im Epheser 2 lesen wir: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ephesus, eine Stadt, Griechenland, also eine Heidengemeinde. Und Paulus spricht sie daraufhin an: Ihr habt einst ohne Kenntnis gelebt, habt euch nicht nach Gott und seinen Geboten gerichtet, sondern euer eigenes Leben geführt, so wie es euch für gut erachtet, wie ihr es für gut erachtet habt. Euch war Gott und die Welt egal. Und ihr wart untertan dem Geist der Welt. Dem Geist, der in der Luft herrscht, dem Mächtigen. Das heißt, ihr wart untertan Satan. Ihr wart seine Knechte. Habt das getan, was er von euch getan haben wollte. Und ihr habt euch in die Zeit hineingeschickt. Und als ich mich auf diesen Text vorbereitet habe, konnte ich den Gedanken einfach nicht unterdrücken. Wie weit sind wir als Gläubige dem Zeitgeist untertan? Der Zeitgeist kommt nicht von der allgemeinen Auffassung der Menschen, sondern sie sind nur Werkzeuge dessen, der in der Luft herrscht. Und in der Auslegung dazu habe ich gefunden, wenn der Mensch unter der Leitung, unter den Befehlen Satans steht, dann wird er in seinem Verhalten schlimmer als die Tiere. Ich will das nicht einschätzen, nicht beurteilen, aber für mich ist das schon völlig abnormal, wenn man heute von der gehenden Technik spricht. Mann und Frau gibt es nicht. Jeder kann sein Geschlecht bestimmen, egal wie er von Natur aus beschaffen ist. Das ist alles nicht mehr ausschlaggebend. Das ist die eine Seite, die von der Welt herkommt. Aber wenn ich dann in einer christlichen Zeitung lese, dass in Hannover eine Kirche ihre Toiletten umbenannt hat, gleichgeschlechtliche Toiletten. Da gibt es keine Toiletten mehr für Männer und für Frauen, sondern da geht jeder dahin, wo er hin will. Und dann frage ich mich, wie weit sind wir wirklich als Christen, sogenannte Christen, hingekommen? Wie weit stehen wir unter dem Zeitgeist und lassen uns von diesem Geist befehlen? Aber Paulus hat bisher immer von ihr gesprochen. Ihr wart tot. Ihr seid in Sünden gewesen. Ihr habt nach euren Lüsten gelebt. Und im Vers 3 spricht Paulus plötzlich: Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Paulus, ein Pharisäer, der die Werke, das Gesetz oder die Werke des Gesetzes gut kannte und versuchte, sie auszuleben, stellt sich plötzlich mit hinein. Auch wir Juden, nicht ihr Heiden allein, auch wir Juden haben in der Sünde gelebt. Wir haben gelebt nach den Begierden des Fleisches. Und den Text, den wir vorhin gehört haben, das ist so eine Art der Fleischesbegierde. Ich muss mich darstellen. Ich bin groß, ich bin wichtig. Gebt mir die Ehre. Guckt mal auf die anderen da. Die können alle nicht mithalten mit mir. Ja, das ist auch wirklich eine Begierde des Fleisches, mich darzustellen. Und Paulus hat das vor seiner Bekehrung zur Genüge getan. Als er bekehrt war, sagte er: All den ganzen Einsatz, all meinen Eifer, all mein Studium, alles das, was ich gelernt habe, erachte ich für nichts. Noch schlimmer, er sagt, ich achte es für Kot. Paulus weiß, dass auch die Menschen, die Gottes Wort kennen, die es einüben und lernen und vielleicht auch vielfach zitieren zu passenden, unpassenden Gelegenheiten, ohne Umkehr letztendlich ihre eigenen Wege gehen und Sünder sind. Für Paulus ging es um Heiden und Juden. Ich habe darin in unserer Zeit gesehen, Menschen, die in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die von Christus nichts gehört haben. Da lässt es sich ja so schnell sagen, naja, ihr habt ja nicht gewusst, was ihr tut und ihr habt in euren Sünden gelebt, aber da lässt sich schnell etwas herzitieren. Aber sind die, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, vor Gott anders angesehen? Auch wir, schreibt Paulus, wir, die wir Gottes Wort studiert haben, die wir jedes Gesetz kennen und wissen, was richtig ist, wir, die wir unsere menschlichen Normen aufgestellt haben, auch wir sind Schuldner, Sünder vor Gott. Es gibt also von Geburt aus keine erlösten Menschen. Egal, wo sie geboren werden, egal in welchen Familienstand sie hineingeboren werden, egal ob sie von Kindheit Gottes Wort gehört haben oder immer wieder es ihnen vorgelesen und gesagt wurde, oder ob sie davon überhaupt keine Ahnung hatten. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sind sie alle gleich, ob der eine viel weiß oder nicht. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Aber dann kommt das große Aber. Und dieses Aber ist das verändernde Aber Gottes in diese Zeit hinein. Gott selbst hat dieses Aber gesprochen. Es gibt einen Neuanfang. Beim Ausleger habe ich gelesen, kein Aschenputtel ist aus solchen Lumpen herausgerettet worden und in solche königlichen Kleider gesetzt worden, wie der Mensch, der aus der Sünde in das Königtum Gottes hineinkommt. Das ist vielleicht ein ganz makabrer Vergleich, aber dieser Unterschied, aus den Lumpen in die Königskleider hineinversetzt, das ist das Aber Gottes. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit hat die Welt seit ihrer Schöpfung erduldet. Nach dem Sündenfall, nach der Sintflut, als es ja praktisch wieder einen neuen Anfang geben sollte, hat Gott schon dem Noah gesagt, ich weiß, dass das menschliche Herz böse ist von Jugend auf. Und darum soll meine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Darum lässt Gott regnen zu seiner Zeit, gibt Frost zu seiner Zeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist es, die die Welt trägt, bewahrt und erhält. Die Welt bekommt nicht aus der Barmherzigkeit Gottes das, was sie verdient. Und auch wir bekommen nicht das, was wir verdient haben nach unserer menschlichen Lebensweise. Gott ist barmherzig mit uns. Und aus Gnade seid ihr selig geworden. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Die Barmherzigkeit Gottes bezahlt nicht nach der Schuld. Die Gnade Gottes erweckt uns zu neuem Leben, vergibt uns unsere Schuld. In der Barmherzigkeit Gottes liegt noch keine Vergebung. Aber in der Gnade Gottes liegt die Vergebung. Weil Gott gnädig ist, darum hat er uns das neue Leben geschenkt, die Vergebung geschenkt. Und uns, so schreibt Paulus weiter, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Christus ist das Leben. Behaupte ich, und so steht es auch in der Schrift. Und jedes Leben ohne Christus ist für Gott tot. Es mag hart sein, aber es ist die Wahrheit. Nur In der Beziehung, in der Verbindung zu Christus haben wir Leben, nicht das Biologische. Das Biologische sehen wir, dass wir hier sind und das spüren wir. Aber das Leben aus Gott, das Leben, das über diesem biologischen Leben steht, das hat uns der Herr geschenkt. Er hat uns mit ihm aus dem Toten, wie Christus im Grabe gelegen hat, auferweckt. Zu einem neuen Leben. Das heißt, das, was wir oft gern bei Taufen sagen, der alte Mensch wird begraben und mit Christus der Neue aufersteht. Und der neue Christ, der neue Mensch in Christus lebt. Das hört sich sehr konkret, sehr bewusst an, aber es ist auch so konkret. Nur mit Christus können wir im neuen Leben auferstehen, auferweckt werden. Und dieser Satz hat mir schwer zu schaffen gemacht. Mit Christus eingesetzt im Himmel. Wir stehen doch mit beiden Füßen hier auf dieser Erde. Oder wer schwebt schon 1, 2, 3 Meter über der Erde und ist dem Alltag schon entrückt? Ich nicht. Ich weiß um die Gefahren auch dieses Lebens. Und dennoch, wer mit Christus begraben und auferstanden ist, das heißt, wer mit Christus ein neues Leben begonnen hat, dessen Name steht im Buch des Lebens, ist eingezeichnet im Buch bei Gott. Und darum sind wir, auch wenn wir mit Christus leben, Bürger des Himmels. Das ist ein Zwiespalt, mit dem wir Menschen leben müssen. Es gab ja auch mal so die Meinung von Leuten vertreten, das wäre doch schön, wenn wir nach unserer Bekehrung gleich entrückt würden. Wenn wir das doch wirklich so erleben würden, wie es hier steht. Bekehrung und wir sind bei Gott neue Menschen. Keine Versuchung, nichts mehr. Das wäre schön. Aber wer sollte den Auftrag Christi erfüllen? Wer sollte den Auftrag erfüllen, geht hin, lehret alle Völker, machet zu Jüngern, verkündet das Evangelium. Wenn all die Bekehrten gleich weg sind, wer sollte dann noch verkünden? Und darum hat Gott es auch für gut angesehen, uns, die wir in dieser Zeit leben. Und uns auch mit manchem Unrat beschmutzen in dieser Zeit. Ich bin nicht frei davon. Und dennoch will Gott gerade mit uns sein Reich bauen. Nicht wir bauen, er ist der Baumeister. Aber er will uns als Werkzeuge in seiner Hand benutzen. Was wäre das für ein Bild, wenn ein Maurer auf der Rüstung steht und nur mit seinen blanken Händen immer in den Mörtel reinfasst und das Hufflasch und dann, pfft, dem fehlt das Werkzeug, dem fehlt die Kelle. Oder was will ein Tischler anfangen ohne Werkzeug, ohne Hobel, ohne Säge? Geht nicht. Er kann auch so gut sein, aber wenn er kein Werkzeug hat, kann nichts werden. Und darum will Gott auch uns, die wir nicht vollkommen sind hier auf dieser Erde, als Werkzeuge gebrauchen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Gottes Gabe ist auch der Glaube. So steht der Vers genau wörtlich gesagt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Der Mensch kann ohne Zutun des Heiligen Geistes sich nicht als Sünder erkennen. Ich habe es schon viele Male gesagt, ehe ich den bewussten Schritt zu Jesus getan habe, war ich immer so gut wie die anderen. Auch und die, was die so als in der Gemeinde anstellen, das passiert mir ja gar nicht. Damit habe ich das gar nicht nötig. Ich war in meinen Augen so gut. Ich brauchte keine Bekehrung, brauchte keine Sündenvergebung. Mit den anderen zu vergleichen, das war immer sehr gut. Und das habe ich aber nur getan, immer mit den negativen Seiten. Die positiven Seiten, das hat mich wenig interessiert. Da habe ich mich nicht dran gemessen. Bis ich erkennen musste, auch ich brauche Vergebung. Und das ist ein Wirken des Geistes, der uns dieses Erkennen schenkt, der uns die Aufnahmebereitschaft schenkt, auf Gottes Wort zu hören, es anzunehmen und aufgrund des Wortes Gottes an Jesus Christus zu glauben. Gottes Gabe ist der Geist, ist der Glaube, Entschuldigung. Gottes Gabe ist der Glaube, den wir haben, nicht aus uns selbst. Es ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk könnte man ja nur sagen, naja gut, wer es geschenkt bekommt, der hat eben Glück und wer es nicht geschenkt bekommt, hat Pech. Nein, dieses Geschenk bietet Gott jedem an. Jeder, der Gottes Wort hört und mit Gott in Berührung kommt, wer Gottes Wort liest und mit Gott redet, der wird auch von Gott her im Glauben gestärkt und im Glauben wachsen und kann im Glauben wachsen. Ja, ich muss Schluss machen, aber das eine wollte ich noch nicht aus Werken. Wenn wir sagen, und in dieser Gefahr stehen viele Christen, wenn wir sagen, wenn wir selig werden wollen, wenn wir in den Himmel kommen wollen, dann müssen wir glauben und wir müssen dies und das tun. Der Ausleger hat hier 10 Punkte aufgeschrieben, was so alles möglich ist, womit wir uns vor Gott rechtfertigen wollen. Taufe, Glaube und Taufe. Und dann, wenn ich getauft bin, muss Gott mich ja annehmen. Das ist ja mein Verdienst, oder? Konfirmation, Trauung und was es so alles gibt, wo wir sagen, jetzt, weil wir ja nun Kinder sind, müssen wir das ja tun. Wenn der Glaube auf dieser Art gestützt werden soll, nehmen wir Gott die Ehre. Dann könnten wir ja mit Gott rechnen. Ja, du hast da uns den Glauben geschenkt, aber wir haben ja das alles geleistet. Du hast uns zwar den Glauben geschenkt, aber sieh unseren ganzen sozialen Einsatz an, unsere Diakonie, was wir alles so leisten. Ja, das sind schon Punkte, die musst du uns schon anrechnen. Und damit, mit diesem Gedanken, nehmen wir Gott die Ehre. als den, der unser Erlösungswerk vollbracht hat. Wir sind nur aus Gnade selig geworden. Nur Gottes Gabe ist es, dass wir diese Hoffnung und diese Zuversicht haben. Und dennoch schreibt Jakobus, der Glaube ohne Werke ist tot. Was ist denn das nun? Es kommt nämlich auf die Einstellung darauf an. Bringe ich Leistung, um mich vor Gott zu rechtfertigen? Und damit könnte ich mit Gott rechnen und sagen, also du hast mir das gegeben, aber ich bringe ja das auch dazu. Genau das ist nicht im Sinn Gottes, und das genau meint Paulus, nicht die Werke, die uns selig machen. Auch nicht die Werke, die wir als Gläubige tun und damit uns vor Gott rechtfertigen wollen. Aber, und das ist genau das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bestimmt hat. Gott hat uns neues Leben gegeben, dass wir aus dem neuen Leben wandeln oder in dem neuen Leben wandeln und aus dem neuen Leben handeln. Und dann kann dieses Handeln und diese Werke, die wir tun, immer nur Dank sein. Dank für das, was Gott uns geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt folgen könnt mit den Werken, die wir zu unserer Erlösung beitragen wollen, oder Werke, die wir wirklich aus Dankbarkeit Gott gegenüber tun. Und die Werke aus Dankbarkeit, die wir Gott gegenüber tun und auch unseren Mitmenschen tun, das sind die, von denen Paulus sagt, und die Werke, sie folgen ihnen nach. Aber nicht die Werke, die wir nach unserer Meinung gut getan haben. Vielleicht ist doch dem einen und dem anderen, auch von der Einleitung her und von diesem Text her, noch einmal etwas aufgegangen, wo Gott uns als seine Kinder haben will. Wir dürfen ihm folgen, denn er hat uns erlöst durch Jesus Christus, und das feiern wir auch gleich im Abendmahl. Aber er will, dass wir als Erlöste leben, als Königskinder leben. Mit den Königskleidern uns dementsprechend auch verhalten. Wenn ich einen guten Anzug anhabe, dann werde ich nicht in den Garten gehen und dort meine Arbeit verrichten. Dazu ziehe ich meine Arbeitssachen an. Und wenn ich als Kind Gottes seine Kleidung angelegt habe, dann werde ich mich auch dementsprechend verhalten. Und dazu segne Gott mir und euch dieses Wort. Amen.